Ihr Lieben, es ist schön, hier sein zu dürfen. Ich habe in der letzten Zeit mir zur Angewohnheit gemacht, mich mit Bibeltexten zu befassen, die eigentlich allseits bekannt sind. Bibeltexte, Begebenheiten, Schilderungen, Geschichten, Erzählungen, von denen wir vielleicht sagen würden, kenne ich doch längst, kenne ich in- und auswendig, kann ich dir rauf und runter erzählen. Schon von klein auf Kindersabbatschule, boah, tausendmal gehört. Und um eine solche Begebenheit soll es heute in dieser Predigt auch gehen. Ihr findet den zugrunde liegenden Predigttext im Neuen Testament, im Markus-Evangelium und dort in Kapitel 14, Verse 1 bis 11. Ich habe das Angebot von zwei Jugendlichen, Michelle und Dennis, die sich irgendwo hier aufhalten. Ihr rührt euch, dann dürftet ihr das sein, ja? Wunderbar, so lernt man sich dann kennen. Ihr habt euch bereit erklärt, diesen Bibeltext vorzulesen. Ich darf euch herzlich einladen. Dankeschön dafür.
Ich lese jetzt den Markus 14, Vers 1 bis 5 vor, und zwar die Verschwörung gegen Jesus. Es waren nur noch 2 Tage bis zum Passafest und zum Fest der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen konnten. Sie waren sich aber einig, es darf auf keinen Fall während der Festtage geschehen, damit es nicht zu Unruhen im Volk kommt. Jetzt kommt ein Vermögen für Jesus. Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen. So machten sie der Frau Vorwürfe.
Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Anschließend ging Judas Iskariot, einer von den 12 Jüngern, zu den hohen Priestern, weil er Jesus an sie verraten wollte. Die hohen Priester freuten sich darüber und versprachen ihm eine Belohnung. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, um Jesus zu verraten.
Dankeschön für das Nahebringen dieser Begebenheit. Markus 14, 1 bis 11. Und ich möchte ergänzend dazu die Schilderung des Johannes vorlesen, wie wir sie im Johannesevangelium finden, Kapitel 12 und dort 1 bis 8. Johannes gibt hier im Vergleich zu Markus noch einige Detailinformationen, die uns im Verständnis dieses Abschnittes vielleicht hilfreich sein könnten. Johannesevangelium, Kapitel 12, 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Soweit die Schilderung dieser Begebenheit in Bethanien, die Salbung Jesu durch Maria. Man wird immer wieder, heißt es hier im Text, von dieser Handlung erzählen und berichten. Bis zum heutigen Tag. Dieser Gottesdienst, diese Predigt ist Beweis, dass die Bibel stimmt. Zumindest an dieser Stelle, aber auch darüber hinaus. Ich möchte euch gerne anhand dieser Begebenheit drei Impulse mitgeben. Drei Aspekte zu diesem Textabschnitt, die mich persönlich angesprochen und berührt haben. Ich weiß nicht, ob euch die Aspekte in gleicher Weise berühren, wie es bei mir der Fall war, aber ihr dürft gerne daran teilhaben. Solltet ihr mit keinem der Aspekte was anfangen, dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Sabbat und vertröste euch auf nächstes Mal, da gibt's wieder eine Predigt. Wenn ich jetzt Bezug nehme auf einzelne Verse, dann orientiere ich mich an dem Text, den wir zuerst gehört haben, nach dem Markus-Evangelium, also Markus 14 und dort 1 bis 11. Der erste Impuls, der steht Markus 14, Vers 4 und Vers 5. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl doch verkaufen können und das Geld den Armen geben. Was soll diese Vergeudung? Was soll diese Verschwendung? Ich habe der Predigt die Überschrift verliehen, Verschwendung lohnt sich. Verschwendung lohnt sich. Und den Untertitel, die wichtigste Investition einer Gemeinde. Was soll also diese Verschwendung der Maria? Da sitzen sie ganz ruhig jetzt so zusammen in Bethanien, gemütlich beim Essen. Jesus, Simon, Lazarus, die Jünger, Martha, Maria, wissen wir alles aus der Erzählung des Johannes. Und die Maria, die zerbricht ein kleines Gefäß und das darin enthaltene wertvolle Nardenöl gießt sie Jesus auf den Kopf und Johannes sagt uns auch auf dessen Füße. Und genau darüber, über dieses Handeln der Maria, regen sich die Jünger unendlich auf. Was soll diese Verschwendung? Ich meine, die Maria, die hat dieses Glas oder dieses Gefäß nicht nur vorsichtig aufgemacht oder mal kurzzeitig geöffnet, ein paar Tropfen davon entnommen. Sie hat dieses Gefäß zerbrochen, zerstört, kaputt gemacht und den gesamten darin befindlichen Inhalt über Jesus ausgegossen. Und der Duft erfüllte, so lesen wir, das ganze Haus. Lieben, der Wert dieses Öles, wenn wir heute irgendwo hingehen in eine Apotheke und das kaufen, zahlen wir vielleicht 20 Euro. Aber damals, hochgerechnet, war das, was Maria hier vergeudet hat, ungefähr der Wert, den ein normaler, durchschnittlicher Arbeiter in einem bis anderthalb Jahren an Arbeitslohn für seine Familie nach Hause bringen konnte. Ich meine, wir reden heute bei diesem Vergeuden des Salböls von einem Gegenwert in Höhe von 20, 30, 40.000 Euro. Ich meine, wir kaufen uns ein Auto davon. Und die Maria, die haut es einfach so auf den Kopf, im wahrsten Sinn des Wortes. Einfach so. Und da steht die Aussage der Jünger, was soll diese Verschwendung? Jetzt habe ich euch gesagt, möchte ich euch teilhaben lassen an einem Impuls oder an mehreren Impulsen, aber an diesem Impuls, der mich getroffen hat. Warum trifft mich dieser Impuls hier, wenn es heißt oder die Frage gestellt wird, was soll diese Verschwendung? Für alle, die es noch nicht rausgehört haben, ich bin Schwabe. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr seid auch Schwaben. Was das bedeutet, muss ich jetzt nicht erklären. Vorurteile hat jeder. Ihr seid Schwaben und ihr lest jetzt diesen Text, wo eine Person, ich sage mal 40.000 Euro, verjubelt, auf den Kopf haut. Das war, so entnehmen wir vielen Bibelauslegern, vermutlich die Altersvorsorge der Familie. Ich meine, ganz schwäbisch gesagt, die Maria hat hier den Bausparvertrag gekündigt und ist damit auf Weltreise gegangen. Die haut jetzt auf den Kopf, dieses Öl. Und ihr lest jetzt diesen Text als Schwaben. Wie geht's euch damit? Das geht gar nicht, oder? Das geht gar nicht. Und jetzt kommt bei mir, wenn ich diesen Text lese, erschwerend hinzu, ich bin nicht nur Schwabe, ich bin auch noch gelernter Bankkaufmann. Und ich sage euch, diese Verbindung, die hat es in sich. Vor allem bei solchen Bibeltexten. Also ich kann mich da voll und ganz reindenken in das, was die Jünger hier empfunden haben und was die hier gesagt haben und wie sie sich echauffierten und wie sie sich aufregten und wie sie über die Maria erbost waren. Und sagen, man kann doch nicht, was soll denn diese Verschwendung, Mensch Maria, hast du sie noch alle? Der ganze Bausparvertrag ist flöten, was machen wir jetzt im Alter? Wohin mit den Eltern, wer pflegt die, was ist denn los? Alles verjubelt. Ich sage, recht so, noch eine drauf. Geschieht ihr recht? Und die Schwaben haben ja auch die Kehrwoche erfunden. Da frage ich mich, und wer putzt die Sauerei hinterher? Wer macht denn da sauber? Oh, da kommen ganz viele Gedanken beim Lesen dieses Textes, wenn die Jünger nur da ganz einfach fragen, was soll diese Vergeudung? Und ich frage mich auch richtig, was soll diese Vergeudung? Was soll diese Verschwendung? Wofür das Ganze? Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einer Erklärung. Ich bin darauf gestoßen, dass sich die allermeisten Bibelausleger an dieser Stelle einig sind, dass es hier überhaupt nicht um Vergeudung und Verschwendung geht, sondern dass Maria hier durch ihr Handeln Jesus gezeigt hat, wie viel er ihr wert ist. Es geht bei diesem Handeln um eine wertschätzende Handlung der Maria an Jesus. Und wenn dieses Handeln der Maria tatsächlich Ausdruck ihrer unendlichen Wertschätzung Jesu gegenüber ist, dann frage ich mich, hör mal, wie sieht's denn eigentlich mit deiner Wertschätzung anderen gegenüber aus? Wo hinkt denn deine Wertschätzung anderen gegenüber? Wo bin ich in meiner Wertschätzung zu schwäbisch, zu geizig, zu sparsam? Müsste ich vielleicht nicht viel verschwenderisch sein? Wenn es um die Wertschätzung anderer geht, ein bekannter Unternehmensberater hat mal formuliert, wer mit Anerkennung spart, der spart am falschen Ort. Es gibt davon auch eine schwäbische Version dieser Aussage. Wenn ihr das Adventisten-Heute-Heft, das aktuelle, aufmerksam gelesen habt, dann habt ihr diese auch schon entdeckt auf Seite 9. Die heißt nämlich, net bruddelisch genug globt. Übersetzung. Nicht kritisiert ist schon genug gelobt. Es gibt auch noch eine kürzere Version, die ich in meiner mittlerweile Wahlheimat Franken immer wieder höre. Und daran wurde ich heute früh im Bibelgespräch erinnert. Diese Kurzversion heißt Bastjo. Bastjo. Wenn ein Franke zu dir sagt Bastjo, dann ist es ein überschäumendes, ausuferndes, emotional überbrandendes herzliches Dankeschön und eine zutiefst empfundene Anerkennung. Der Franke macht es eben kurz, passt schon. Wer mit Anerkennung spart, spart am falschen Ort. Wenn ich also diese Wertschätzung in Bethanien anschaue, dann fällt mir auf, dass das Handeln der Maria eingebettet ist in einen Rahmen, in eine Rahmenerzählung. Und auch die haben wir gehört. Da ist zu Beginn der Vers 1 und der Vers 2 in Markus 14, wo die Absicht geschildert wird, dass Jesus ergriffen und getötet werden soll. So beginnt Markus auf das Handeln der Maria hinzuführen. Und am Ende in Vers 10 und in Vers 11, da wird diese ursprünglich geäußerte Absicht als Durchführung geäußert. Judas Iskariot ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Sie wollen Jesus ans Messer liefern und sie tun es. Und dazwischen handelt Maria. Und welcher Wert wird hier dem beigemessen, was Maria anscheinend vergeudet? Ihr habt es mitgelesen und gehört. Es sind 300 Silbergroschen oder in anderen Übersetzungen vielleicht auch anders formuliert. Und wie hoch war der Wert, den Judas empfing, als er Jesus verriet? Es war ein Zehntel davon. Es waren 30. Das, was hier geschieht zwischen Maria einerseits und Judas auf der anderen Seite, ist diametral einander entgegengesetzt. Da ist zum einen die Wertschätzung der Maria und zum anderen der kalkulierte Verrat des Judas. Und Judas, das war genau der, der sich am meisten aufgeregt hat darüber, dass dieses Öl vergossen wurde. Hätte man nicht dieses Öl verkaufen können für 300 Silberlinge und es den Armen geben? Ja, hätte man. Klar hätte man. Aber Johannes macht klipp und klar und deutlich, dem Judas ging es gar nicht um die Armen, dem ging es ums Geld. Der wollte in die eigene Tasche wirtschaften. Er benennt es direkt, Judas ist ein Dieb. Da ist im Judas einer, der auf Fromm macht, der auf Sozial macht, der Ethik einfordert, der Moral will und dann ganz einfach hergeht und Jesus eiskalt verrät, um des eigenen Vorteils willen. Da ist einer, der schon längst im Hintergrund die Strippen gezogen hat und dann gnadenlos zuschlägt. So ein Frommfassadler. Und ich hoffe und wünsche, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es nicht so viele Frommfassadler gibt, wie dieser Judas einer war. Und ich sage auch immer, hoffentlich gehöre ich selbst nicht dazu. Wertschätzung der Maria, Verrat des Judas. Hingebung der Maria, Egoismus des Judas. Und diese Wertschätzung, die hier geschieht an Jesus, meine ich zu erkennen, soll ihn stark machen für seinen Tod am Kreuz. Wertschätzung, die ehrlich gemeint ist, macht Menschen stark. Der erste Impuls habe ich so formuliert für mich persönlich, vielleicht auch für euch. Ich will verschwenderisch sein, wenn es um die Wertschätzung von Menschen geht. Den zweiten Impuls entnehme ich dem sechsten Vers hier in Markus Kapitel 14. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus hier. Eigentlich eine ganz normale Aussage. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Dem vorausgeht natürlich der große Aufruhr der anderen über die angebliche Verschwendung. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr Lieben, das zeigt, was gut ist, sagt allein Jesus. Er selbst korrigiert an dieser Stelle die Bewertung der anderen. Es geht eben nicht um Verschwendung, es geht um Wertschätzung. Es geht nicht um die Sprache des Verstandes, die sagt, oh, das hätte man verkaufen können, man hätte Gutes tun können. Es geht um die Sprache des Herzens. Dieses Gefäß einfach zerbrechen und Jesus damit etwas Gutes tun. Die Jünger, die Anwesenden, sie konnten dieses Handeln der Maria nicht verstehen, weil sie nicht mit dem Herzen diese Sprache aufgenommen haben, sondern nur mit dem Verstand. Ihr kennt den kleinen Prinzen von Saint-Exupéry und dort offenbart der Fuchs eben dem kleinen Prinzen das, was er sein Geheimnis nennt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und Jesus sah hier mit dem Herzen, genauso wie Maria mit dem Herzen gesprochen hat. Judas hörte nur mit dem Verstand und die anderen auch. Maria ließ ihr Herz sprechen. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Herzenssprache nicht unsere Muttersprache darstellt. Die Herzenssprache ist nicht die Muttersprache, die uns in die Wiege gelegt ist. Die müssen wir erlernen, wie manch andere Fremdsprache auch. Wenn ich heute nach Frankreich ginge, um Urlaub zu machen, okay, ich würde wahrscheinlich überleben. Aber von dem, was ich irgendwann mal in der Schule an Französisch lerne, 5 Jahre lang, damit kann ich keinen Start machen. Selbst mit Englisch war es ein Problem. Ich habe sogar mein Abitur in Englisch gemacht und als ich gerade frisch beim RPI anfing, wurde ich nach Amerika geschickt, um an einem Seminar teilzunehmen. Ich dachte, ja gut, fährst halt nach Amerika, auch mal nett. Ich war doch überrascht, wie eigentlich schwierig das war, mich in diesen Slang hineinhören zu müssen. Tennessee, südlicher Teil USA. Boah, ich habe die Referenten schon verstanden, aber dann war ich schon wieder auf dem Heimweg. Das war nicht ohne. Wenn du eine Sprache nicht ständig sprichst und hörst, du kommst so schnell raus. Und dann habe ich gemerkt, es nützt auch gar nichts, eine Sprache nur zu sprechen. Sie muss auch verstanden werden. Maria sprach die Sprache des Herzens, aber nur Jesus hat sie kapiert. All die anderen haben die Sprache nicht verstanden. Es nützt nichts, die Herzenssprache, die Sprache der Liebe nur zu sprechen. Sie muss auch verstanden werden. Als ich mein erstes Ausbildungswochenende in der Schweiz vorbereitet habe, habe ich auch eine interessante Erfahrung diesbezüglich gemacht. Ich habe angerufen in Zürich in der Vereinigung und bat die Sekretärin, diverse Unterlagen zu kopieren und sie thematisch zu sortieren und dann einfach mit einem Tacker zusammenzuheften, zusammenzutackern. Ja, was soll ich? Aber ich merkte, irgendwie gibt es Verständnisprobleme und ich ging immer davon aus, Schweizer reden auch Deutsch. Sind hier Schweizer im Raum? Dann kann ich weiter erzählen. Gut. Wir haben uns am Telefon noch lange Zeit abgestimmt, aber ich habe gemerkt, irgendwie kommt meine Botschaft nicht wirklich an. Das Ausbildungswochenende kam, die Unterlagen waren alle fein, säuberlich, akkurat, kopiert, vervielfältigt, mit farbigen Trennblättern unterteilt, lag alles wunderbar bereit und der Tacker stand daneben. Aber die Papiere waren nicht zusammengetackert. Und ich fragte mich, wo ist der Haken? Was lief schief? Ich sprach die Sekretärin an und sagte, kurze Frage, ich habe dich doch gebeten, die alle zusammenzutackern, sonst hast du ja irgendwann so einen wilden Durcheinanderwust. Und ich sage, jetzt habe ich die Papiere, hast du toll gemacht. Hast du auch den Tacker mitgebracht und hingestellt, hast du auch toll gemacht. Jetzt hätte man nur beides zusammenbringen müssen. Ach doch, Siri, Stein, Tacker. So, sie hat gar nicht gewusst, was ein Tacker ist. In der Schweiz nennt man dieses Gerät, was wir landläufig Tacker nennen, ich hoffe hier bei euch auch, nennt man in der Schweiz Bostitch. Bostitch. Noch nie gehört? Ja, Wahnsinn, Bostitch, gleich mal gegoogelt. Ne? Also es ist nichts anderes, wie wenn wir zu einem Klebestreifen Tesa sagen. Das ist einfach nur die Marke. Und Bostitch nennt sich die Firma, die in der Schweiz die Tacker herstellt. Das ist eine amerikanische Firma wohl mit Sitz in der Schweiz, Produktionsstätte. Und die stellen eben Tacker her. Und deswegen nennt der Schweizer einen Tacker Bostitch. In Österreich heißt das gleiche Gerät übrigens Froscherl. Solltet ihr mal in Österreich was tackern wollen. Froscherl mir das bitte. Ihr glaubt nicht, wie stolz ich war, als ich in der Schweiz im Hotel mal übernachtete und am nächsten Morgen mit der Kreditkarte bezahlte. Meinte doch die Dame an der Rezeption oder fragte mich, ja, soll ich Ihnen den Bon Bostitchen? Ich sagte, ja, kapiert. Also, gerne. Eine Sprache nur zu sprechen, hilft dir gar nichts. Sie muss verstanden werden. Sonst wird nie was getackert. Sonst verstehen wir das, was Jesus will, wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen diese Sprache des Herzens verstehen. Und Jesus bewertet hier nach ganz anderen Kriterien, eben weil er diese Sprache versteht und die andere nicht. Weil nur er ins Herz der Menschen schauen kann, die so schnell bewertet sind. Oh, was soll diese Verschwendung und Vergeudung? Ihr Lieben, ich frage mich, wie schnell sind wir dabei zu bewerten? Wie schnell bewerten wir andere und anderes? Was ist denn das für einer? Wie sieht die denn aus? Da bewerten wir Menschen nach ihrer Kleidung, nach ihrer Herkunft, nach ihrer Haarpracht, nach ihrer Gemeindezugehörigkeit, wonach auch immer. Aber wir kennen ihr Herz nicht. Wir bewerten Kinder vielleicht nach ihrem Gehorsam. Bist ein braves Kind, wenn du gehorsames Kind bist, bist ein gutes Kind. Wir bewerten Teenager nach ihrer Sprache. Boah, geil sagt man nicht. Bist ein böser Teenager. Wir bewerten Jugendliche vielleicht danach, wie vernünftig sie schon sind. Wir bewerten. Wir bewerten manches Mal ganz schnell und merken vielleicht gar nicht, wie wir hier, genauso wie die Jünger damals bei Maria, völlig auf dem Holzweg sind, weil wir zu schnell urteilen und nach dem gehen, was vor Augen ist. Viel häufiger sollten wir auf Bewertungen verzichten und besser den Menschen sehen mit seiner Biografie, mit seinen Prägungen und auch Verletzungen. Zweiter Impuls, ich will mich vorschneller Bewertungen enthalten. Der dritte Impuls, Vers 7, da sagt Jesus, mich habt ihr nicht alle Zeit. Diese Aussage steht wortwörtlich in allen drei Evangelien. Nur diese kurze Aussage, mich habt ihr nicht alle Zeit. Und ich denke, dass die Schilderung hier auf den emotionalen Höhepunkt hinzusteuert. Maria hat hier ihre Chance erkannt und genutzt, solange es noch möglich war. Kurze Zeit später wäre es nicht mehr möglich gewesen, Jesus wertzuschätzen, ihm Dank zu äußern, seine Zuneigung zu sagen. Kurze Zeit später hing er am Kreuz und war tot. Maria hat ihre Chance erkannt und sie hat jetzt getan, was getan werden musste. Sie hat Jesus jetzt ihre Wertschätzung und ihre Liebe gezeigt. Hätte sie es später tun wollen, es wäre nicht mehr möglich gewesen. Interessanterweise schreibt Ellen White im Buch Leben Jesu hierzu, beim Begräbnis hätte der Wohlgeruch nur das Grab erfüllt. Jetzt aber erfreute er Jesu Herz. Wir kennen das doch selbst, da stehen wir manches Mal bei einer Beerdigung am offenen Grab und gucken, wie Menschen Blumensträuße, Blüten hineinwerfen ins Grab und manch einer denkt oder sagt sich, hätte man ihm das mal zu Lebzeiten gegeben. Jetzt hat er nichts mehr davon. Und genau so eine Situation finden wir hier vor, wenn Jesus sagt, mich habt ihr nicht alle Zeit. Aber Arme, die habt ihr immer um euch. Das Gute an ihnen könnt ihr immer noch tun, wenn ihr es denn wirklich ernst meint. Mich habt ihr nicht alle Zeit, deshalb ergreift diese Chance. Und wenn ich das lese, mich habt ihr nicht alle Zeit, da läuft so ein ganzer Film bei mir ab. Ein Film von Gemeinden und Situationen, wo ich Jugendliche höre, Teenager höre, die auch genau das zum Ausdruck bringen, mich habt ihr nicht alle Zeit, wenn das hier so weitergeht, wenn ich nicht wahrgenommen werde, wenn ständig auf mir rumgetrampelt wird, dann habt ihr mich nicht mehr allzu lange, dann bin ich nämlich auf und davon, dann bin ich weg hier. Vielleicht auch ältere Menschen. Wie viele gehen einfach und wenden der Gemeinde den Rücken zu. Mich habt ihr nicht alle Zeit. Ich will damit nicht sagen, dass Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit über die Frage der Erlösung entscheidet. Aber trotzdem tut es weh, wenn Menschen gehen. Und deshalb Wertschätzung jetzt, hier, heute, in der Gegenwart, solange es noch möglich ist. Und diese Wertschätzung brauchen nicht nur Kinder, Teenager und Jugendliche, die brauchen wir alle. Und keiner von uns weiß, wie lange es den anderen noch gibt. Wenn ich heute Abend mich wieder auf den Rückweg begebe, morgen noch eine kurze Stippvisite beim Verbandsausschuss in Hannover, am Montag in Ostfildern beim Hausausschuss dort, am Dienstag wieder in der Heimat in der Nähe von Nürnberg, am Mittwoch in Frankfurt zu einer Sitzung, am Donnerstag wieder nach Hause, ständig unterwegs. Ich weiß nie, komme ich wieder gesund, komme ich überhaupt nach Hause? Man geht davon aus, aber das weiß keiner von uns. Und deshalb Wertschätzung des anderen, solange es geht, solange es noch möglich ist. Leider wird allzu oft in unseren Gemeinden diese Wertschätzung unterlassen. Wir kämpfen an ganz anderen Fronten. Da werden Beziehungen zerbrochen, aber wir sollten lieber ein solches Glas mit diesem wertvollen Nardenöl zerbrechen, mit dieser Wertschätzung und die ausgießen, dass unsere Räume davon erfüllt werden, vom Duft dieses Nardenöls, vom Duft dieser gegenseitigen Wertschätzung und auch Zuneigung und Liebe. Jesus weist die Jünger und die anderen, die um ihn herum waren, an der Stelle in die Schranken und er sagt, haltet doch endlich mal eure Klappe und lasst Maria in Frieden. Sie hat getan, was sie konnte und das ist gut so. Sie hat mir ihre Liebe und Wertschätzung gezeigt, solange ich noch da bin. Sie hat ihre Chance erkannt und sie hat sie wahrgenommen. Und das ist gut und richtig und wichtig. Ihr Lieben, wenn es um Wertschätzung geht, dann lohnt sich Verschwendung. Und es ist wirklich die wichtigste Investition einer Gemeinde. Die wichtigste Investition, die wir als Gemeinde tätigen können. Andere wertzuschätzen. Und damit meine ich nicht unbedingt loben. Loben bezieht sich meist auf etwas, was getan wurde, auf eine Handlung, auf eine Leistung, die erbracht wurde. Wertschätzung geht darüber hinaus. Wertschätzung meint wahrnehmen. Wahrnehmen. Empathisch sein, würden wir vielleicht sogar sagen. Lob ist ganz punktuell. Wertschätzung meint mehr. Ich will meine Chance erkennen als dritter Impuls und diese Chance nutzen, solange es noch geht, solange die anderen noch da sind. Ich möchte euch abschließend, und dann habe ich das akademische Viertel überzogen und erreicht, eine kurze Erfahrung berichten aus einer Gemeinde, die ich zuletzt im Bezirk betreut habe. Dort haben wir ein Jahresmotto gehabt, neben vielen anderen Jahresmotti. Und dieses Jahresmotto lautete, wachsen in der Liebe. Wir haben also Predigten gehalten zum Thema Seminare, jedes Mitteilungsblatt, alles stand unter diesem Motto. Und im Laufe dieses Jahres haben wir eine Aktion durchgeführt und wir nannten sie die Einfach-so-Aktion. Einfach-so. Wir sind hergegangen und haben Postkarten geschrieben. Solche Postkarten. Ihr wisst, was Postkarten sind noch, ja? Also nicht, dass einer sowas jetzt in die Hand nimmt und versucht, da irgendwie zu wischen, anderes Bild kommt nicht. Postkarte, ganz alt. Die haben wir geschrieben, einfach so, über Generationen hinweg und haben einfach dem anderen mitgeteilt während der Woche, du, ich freue mich, dich am Sabbat wiederzusehen. Ich wünsche dir Gottes Segen und eine gesegnete Woche bis Sabbat. Ältere Geschwister haben Jüngeren geschrieben, Teenager haben aus ihrer Sicht uralten Menschen eine Karte geschickt. Und da ist in der Gemeinde etwas passiert, das wunderbar ist und bis heute anhält, dass Menschen zueinander gefunden haben, weil sie sich plötzlich kennenlernten. Weil sie plötzlich voneinander wussten, was, du kleiner Pimpf, du bist in der Schule und hast da solche Dinge zu machen, boah, da bete ich für dich. Unser Seniorenkreis hat für die Teenager gebetet. Und den Teenager haben wir das gesagt und die fanden das total klasse und sagen, was, die Alten beten für uns? Können wir auch. Dann haben die ein Gebetstagebuch gemacht in ihrer For You-Gruppe und haben aufgeschrieben, welche Anliegen im Bereich der Senioren anstanden. Und sie haben dafür gebetet und eingetragen, was Gott getan hat und wo sie noch weiter beten müssen. Und das hält bis heute an, obwohl ich jetzt schon 6 Jahre nicht mehr in der Gemeinde bin, als Prediger, als Gemeindeglied, auf der Liste schon. Wir kriegen immer noch Anrufe von einer lieben Schwester, die sich erkundigt, wie es uns als Familie geht und wofür sie beten kann. Sie hat immer noch Anteil an unserem Leben und ich glaube, das ist es, worauf es Jesus ankommt, in seinem Evangelium. Ich fand es faszinierend, als Olga heute früh den Bibeltext zu Beginn des Gottesdienstes vorgelesen hat. Der passt und hier schließt sich der Kreis wunderbar, ohne dass wir es abgesprochen haben. Die Liebe zu üben, die Liebe zum Ausdruck zu bringen untereinander, daran wird man uns erkennen als Nachfolger Jesu. Lasst uns das zu Herzen nehmen. Lasst uns Nardenöl vergießen. Lasst uns Wertschätzung vergießen. Und lasst uns darin verschwenderisch sein. Gott segne euch. Amen.